vor dem Hintergrund der weltbewegend laufenden Ereignisse. Was wäre, zumindest aus meiner Sicht und jetzt als Frage gestellt, das bedenklich zu Empfehlende? Muss man auf Deubel komm raus annehmen, dass die Spezies Mensch in zielgerichtet aufsteigender Entwicklungsrichtung, man nennt's gern teleologisch, unterwegs wäre? Da es dafür nicht einmal einen Schimmer von irgendetwas gibt, was darauf hinweisend wäre. Hingegen für eine absteigende Entwicklung, ob man die nun als zielgerichtet, sozusagen als negativ teleologisch verstehen wollte, sei jetzt dahingestellt, gibt es ohne weiteres leicht zu findende Beispiele. An dieser Stelle genüge aber bloß der Fingerzeig auf ein sofort ins Auge fallendes, das Establishment der Westlichen, beispielsweise das Deutsche, das durch seine Lobbykratie jenes mit dramatischen Folgen kreiert hat, das ich als Inkompetenzgesellschaft bezeichne. Nun, da das offensichtlich und längst verdeutlicht worden ist, siehe dazu die Anmerkung 1 im Textfeld zu diesem Podcast, aber auch zur weiteren polemischen Vermeidung, denn der Meinungskorridor wird immer enger, sei jetzt die zu stellende Frage anders gestellt. Ist anzunehmen, dass die Prähistorischen im Gegensatz zu den Historischen noch nicht folgerichtig oder noch nicht ausreichend differenziert denken konnten, etwa weil sie noch nicht richtig sprechen konnten oder dachten und sprachen die nur anders, etwa weil sie anders wahrnahmen? Dieser Fragenkomplex lässt sich so ohne weiteres nicht von der Hand weisen, da beispielsweise die kapitalistische Produktionsweise, allerdings weit später erst, also als die historischen, die heutigen Westlichen im Westen längst etabliert waren und dort die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse bestimmten und schon mit der aus ihrer kollektiven Projektion sich ergeben habenden Wahrnehmungsstörung auf ihren Raub- und Versklavungszügen, die von den Intellektuellen der Westlichen mit dem Begriff Entdeckungsreisen verschleiert wurden und immer noch werden, immerhin die Westlichen sind veritable Projektionisten unterwegs waren, somit solche Prozesse und überhaupt weltweit möglichst alles zu bestimmen, da selbst überzeugt die Kulturbringer seiend, von den Westlichen in Indien erst eingeführt werden musste, obwohl alles dazu gegeben war, diese wirtschaftliche Reproduktionsmethode dort selbst zu entwickeln, wie von allgemein anerkannter Seite längst festgestellt. Man dort jedoch keine Neigung zeigte, die kapitalistische Produktionsweise von sich aus zu etablieren, was bei den Westlichen wohl wegen ihrer traditionell kollektiv tief sitzenden Wahrnehmungsstörung auf völliges Unverständnis stieß. Mehr noch, dachten und sprachen die Menschen in den wirklich verdammt alten Zeiten nicht nur anders, etwa weil das Denken und das Sprechen für sie eine andere Bedeutung hatten, etwa weil sie anders wahrnahmen, sondern wurden und werden die heute als archäologische Artefakte geltenden Überbleibsel ihres Anderswahrnehmens, Andersdenkens und Anderssprechens von den Historischen bloß deshalb falsch interpretiert, weil die so lückenhaft, oft auch unter, mitunter Zwischensteinen oder gar in Versteinerungen zudem nicht selten selbst versteinert aufzufinden. Oder verhält es sich sogar wie folgt? Wegen der traditionellen Wahrnehmungsstörung der Westlichen konnten die nur lückenhaft auffindbaren archäologischen Artefakte der Prähistorischen von den Westlichen genauer, den eurozentristischen erst gar nicht verstanden, geschweige überhaupt adäquat interpretiert werden. Demnach ihr Interpretieren ein fantasiertes wäre? Nun, um diese Behauptung zu untermauern, sei ein exemplarisches Beispiel für die fragwürdige Arbeitsweise in den sogenannten Humanwissenschaften der Historischen, insbesondere der Westlichen, gegeben. die Veden über deren tatsächlichen Ursprung und tatsächliches Alter wir nichts wissen, wurden über Generationen hinweg in der vedischen Sprache der Khandobhasha mit ihren 97 Klangeigenschaften ausschließlich mündlich überliefert. Erst später kam es dazu, dass für die vedische Sprache die sogenannten Brahmi-Buchstaben erfunden wurden, wiederum später die Devanagari-Buchstaben. Devanagari ist ebenso der Buchstabentyp für die Sanskrit-Sprache, die Laukika Bhasha. Diese Sanskrit-Sprache verwendet 63 bzw. 64 Lautbuchstaben. Die nachvedischen Schriften, beispielsweise Upanishaden, Brahmana, Sutras, Puranas, Itihasa oder Pankatantra, sind in dieser Sanskrit-Sprache abgefasst. Das heißt, in nachvedischer Zeit wurde diese Sanskrit-Sprache für das mündliche Mitteilen und für das schriftliche Mitteilen vedischen Wissens verwendet. Was nicht problematisch war, solange es noch genügend Menschen gab, die darum wussten, dass das vedische Wissen allein mit der einst extra für dieses Wissen geschaffenen mündlichen Sprache auszudrücken war, wie ihre Laute auszusprechen und die dabei zu verwendende Mimik und Gestik zu sein haben, damit der Sinn des alten Wissens voll vermittelbar blieb. Danach tauchte eine andere, als Devanagari Bhasha bezeichnete Sprache auf, die 51 Schriftzeichen verwendet. Die darauf folgenden Sprachen verfügen über 43 Buchstaben. Während die Prakrit-Sprache ebenfalls die Devanagari-Schrift benutzt, gilt das für die Pali-Sprache nicht. Und etliche lokale Sprachen haben ihre eigene Schrift entwickelt. Von der Pali-Sprache ausgehend bildeten sich weitere Schriftarten aus. Die ersten drei genannten, die Devanagari-Buchstaben verwendenden Sprachen, Sanskrit mit 63 bzw. 64 Lautbuchstaben, Devanagari mit 51 Schriftzeichen und Prakrit mit ihren 43 Schriftzeichen, haben einen Gesichtspunkt gemeinsam. Selbst der kürzeste Laut, die Silbe, folgt strengen Regeln und ist unterschiedlich gewichtet. Der Wortbildungsprozess erfolgt durch Hinzufügen von Vor- und Endsilben zu den Hauptsilben, den Wurzeln, wodurch sich auch die Bedeutung der Wurzeln selbst verändert. Hinzu kommt, die Bedeutung derselben Wörter hängt davon ab, wo sie sich in einem Satz befinden und welcher Art die Bedeutung des ganzen Satzes ist. Die Bedeutung eines Satzes beruht auf der mitgeführten Bedeutung des ganzen Absatzes, in den dieser eingebettet ist. Die Bedeutung des Absatzes hängt vom ganzen Kapitel ab. Es versteht sich von selbst. Ohne den Erwerb gründlicher Kenntnisse über jede einzelne Silbe und ihren wechselnden Bedeutungsgehalt in unterschiedlichen Zusammenhängen kann der genaue Sinngehalt der mündlich auszudrückenden Worte nicht verstanden werden, geschweige der genaue Sinngehalt eines komplexen Textes, dem jene Elemente ja fehlen, die unbedingt zur mündlichen Sprache gehören und die zur vollen Vermittlung des im Gedächtnis abgespeicherten Wissens notwendig zu verwenden sind, die kontextuell zugehörige Gestik und Mimik. Das bedeutet zum einen, das gesamte in den Veden bewahrte Wissen kann lediglich über die mündliche Überlieferung erschlossen werden. Und das, die mündliche Überlieferung, ist das eine typische Merkmal einer prähistorischen Gesellschaft. Und das andere Merkmal? Eine prähistorische Gesellschaft ist per se eine egalitäre Gesellschaft, da das gesellschaftlich für wichtig erachtete Wissen allein im Gedächtnis abgespeichert bleibt und es allen bekannt sein muss. Das heißt, diese beiden Merkmale sind für historische Gesellschaften nicht typisch. Denn was heißt historisch? Dass alles für gesellschaftlich wichtig gehaltene Wissen verschriftet wird. Genau das aber öffnet der Manipulation dann Tür und Tor. Existieren Machteliten und ihre Funktionseliten, da diese Eliten nicht daran interessiert sind, dass alle Mitglieder einer historischen Gesellschaft nicht nur um das gesamte gesellschaftlich für wichtig gehaltene Wissen wissen, sondern es auch anwenden bzw. das aus ihm resultierende einfordern können. Das bedeutet, Machteliten und ihre Funktionseliten sind an Transparenz nicht interessiert. Existiert aber in den gesellschaftlich wichtigen Bereichen keine Transparenz, ist es leicht, das diesbezüglich verschriftete Wissen der Öffentlichkeit ganz oder teilweise zu verschweigen oder es zu entstellen. Immer mit der Zielsetzung, das für gesellschaftlich wichtig gehaltene Wissen allein im machtelitären nützlichen Sinne öffentlich verfügbar zu machen. Im Gegensatz dazu, in einer prähistorischen Gesellschaft ist es geradezu zwingend, dass alle über alles informiert sind. Das bedeutet, prähistorische Gesellschaften unterscheiden sich von historischen Gesellschaften nicht zwangsläufig dadurch, dass sie im abwertenden Sinne primitiv wären. Und die vedische Gesellschaft ist ein noch nachzeichnbares Beispiel für eine prähistorische, das heißt egalitäre Hochkultur. Also, ohne den gründlichen Kenntniserwerb jeder einzelnen Silbe und ihren wechselnden Bedeutungsgehalt in unterschiedlichen Zusammenhängen kann der sich erst mündlich voll erschließende Sinngehalt der Wörter der vedischen Sprache nicht verstanden werden, geschweige der Sinngehalt eines mittels einer der nachvedischen Schriften abgefassten komplexen Textes. Das bedeutet zum einen, wie bereits gesagt, das gesamte in den Veden bewahrte Wissen kann lediglich mittels mündlicher Überlieferung erschlossen werden. Zum anderen, da es so ist, dass und sieht man jetzt von der tamilischen Sprache ab, deren Entstehung auf einen Teil der Bevölkerung des indischen Subkontinents zurückgehen soll, den die Eurozentristischen als Draviden bezeichneten und das auch weiterhin tun, woraus sich bis heute märchenschaftliche Geschichten, die aber als Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung verkauft und verbreitet werden, emporranken, zur Unterscheidung von ihrem Fantasieprodukt Arier. Die hätten nämlich anlässlich ihrer Kulturbringung nach Indien die Draviden verdrängt. Siehe dazu den Hinweis in Anmerkung 2 im Textfeld zu diesem Podcast. Also, da es so ist, dass abgesehen vom Tamilischen keine andere Sprache mehr Klangeigenschaften benötigt als die vedische Sprache, die Khandobasha mit ihren 97 verschiedenen Lauteigenschaften für Ausdrücke, für zwischenmenschliches Verstehen, für Mitteilungen, folgt daraus, dass das in der vedischen Sprache gespeicherte Wissen bereits dadurch stark gemindert wird, erfolgt seine Übersetzung in irgendeine der nachvedischen Sprachen. Wenn es also so ist, dass die Ganzheit des vedischen Wissensschatzes bereits in keine andere der nachvedischen Sprachen Indiens adäquat zu übersetzen ist, also in diesen Sprachen bestenfalls eine Zusammenfassung dieses Wissens versucht werden kann, ohne Garantie für seine unverfälschte Beschreibung, stellt sich die Frage: Was mag dabei herauskommen, wagt jemand den Versuch, das vedische Wissen über ein Sprachsystem auszudrücken, das bloß über 26 Grundbuchstaben verfügt, wie beispielsweise das Deutsche, das Französische oder das Englische, wobei in den drei genannten Systemen noch mehrere Sonderbuchstaben hinzukommen, wie beispielsweise im Deutschen für die drei Umlaute und für das scharfe S. Und ihm die mündliche Überlieferungstradition fremd ist? Nun, und jetzt von den ganz wenigen abgesehen, die von der eurozentristischen Wahrnehmungsstörung offenbar nicht so betroffen waren, denn diese spielten bei der Schaffung des Fantasieproduktes klassische Indologie keine Rolle, bezogen auf die eurozentristischen Indologen der ersten Stunde lässt sich diese Frage so beantworten. Es wird zu einer unzulässigen Vereinfachung eines nicht verstandenen Wissens kommen, angereichert mit fantasierten Gedankenkonstruktionen, die auf Vorstellungen basieren, in An- und Abführungszeichen, die vor dem Hintergrund eines monotheistischen Glaubenssystems aufscheinen. Also, was mag dabei herauskommen, wenn vor diesem faktischen Hintergrund die Indologen der ersten Stunde, alles westliche, genaue Eurozentristen gewesen, nicht einmal Ahnung von den indischen Sprachen hatten, die der vedischen Sprache der Khandobasha nachgeordnet waren, dennoch keine Probleme damit hatten unter sich, also der eine so wenig Ahnung habend wie der andere, wobei es unter diesen nicht einmal einen Einäugigen gab, das Sanskrit autodidaktisch dadurch zu erlernen, in An- und Abführungszeichen, dass sie behaupteterweise Originaltexte, die diese Indologen aber gar nicht als Originaltexte erkennen konnten, fleißig kopierten, sodass sie sozusagen ruckzuck diese vedischen Texte übersetzen konnten. Und da diese ja nur sie eben als Experten verstehend, erst sie, die Indologen der ersten Stunde, diesen von ihnen übersetzten Originaltexten ihren tieferen Sinn zu geben in der fantasierten Lage waren. Eigentlich ein Witz. Woran man aber erkennen kann, auch schlechte Witze können sich dann folgenreich auswirken, beinhalten sie etwas, das einem nicht nur persönlich, hingegen sogar kollektiv zu glauben behaglich ist. Der Arier-Mythos basiert auf dem von den Indologen der ersten Stunde fantasierten Wissen. Nun, vor diesem Hintergrund wüsste ich nicht, wie es mir noch möglich sein könnte, etwas Erhellendes über ein unbekanntes Wissen, also die Spezies Mensch betreffend, zu erfahren, stützte ich mich auf die Produkte der westlichen Fabrikanten von Wissen. Übrigens, das gilt für den Teil der indischen Gesellschaft, der durch den von den westlichen praktizierten Kolonialismus von den Traditionen des Herkommens der indischen, also der Bharatavarsischen Gesellschaft, entfremdet wurde selbst auch. Die indische Elite ist an westlichen Universitäten ausgebildet worden, das Schulsystem ist westlich, die indischen Universitäten sind westliche. Das geht auf die Einführung des britischen Bildungssystems im 19. Jahrhundert zurück und wurde dann von den eurozentristischen Indologen und hier in erster Linie deutschen Indologen dadurch auf die Spitze getrieben, dass man alle greifbaren Sanskrit-Schriften in An- und Abführungszeichen zusammenstellte, diese nach Gutsherrenart übersetzte in An- und Abführungszeichen, zwischen Buchdeckeln presste und dann den Markt damit flutete. Seitdem wissen alle, zumindest die eurozentristischen, dass sie alles von und über die Veden wüssten. Tatsächlich aber, auf diese Weise wurde das kolonialistische Unternehmen der bis auf den heutigen Tag veritablen Imperialisten weitgehend folgenreich zum Abschluss gebracht, nämlich einer ganzen Kultur ihr Gedächtnis zu rauben. So besteht die Heimtücke der christlich-eurozentristischen Intellektuellen, letztlich also der westlichen, weniger darin, dass diese niemals irgendeine von den alten Sprachen Indiens erlernt hätten, sondern dass sie auf der Basis von Gerüchten, die sie einzig über diese Sprachen hatten, christianisierte Versionen des kulturellen Erbes Indiens im wahrsten Sinne des Wortes erzeugten. Wie sollten aber christianisierte Versionen des kulturellen Erbes Indiens etwas mit dem wirklich anzunehmenden Erbe, dem Erbe Bharatavarshas, zu tun haben? Erst recht dann wird mal eben angenommen, es seien Arier gewesen, die zwar heute auch im Deutschen aus einem gewissen Grunde Arier heißen, die die Kultur erst nach Indien gebracht hätten. Einmal derartig indoktriniert, konnten dann selbst die Funde bei beispielsweise Harappa und Mohenjo-Daro, die man als Ausdruck der Induskultur versteht, ein scheuklappenfreies Überdenken des bis dahin vermeintlich Gewussten nicht mehr auslösen. Aber so geht es immer. Weiß man überlegen zu sein und wegen der Arier-Geschichten sowieso war es selbst zu den Kulturbringern zu gehören, die momentan zwar noch nicht ausdrücklich wieder als der Herrenrasse zugehörig bezeichnet werden, es wird bis auf Weiteres bloß nahegelegt, dass das so sei, denn Russen sehen nur wie Europäer aus. Aber das zeichnet sich für denjenigen längst wieder ab, der darum weiß, dass die am 22. Februar 2014 erfolgte Machtübernahme der Neo-Ukronazis in Kiew von den Westlichen unbedingt gewollt gewesen war. Und es genau deshalb kein Zufall war, dass am 22. September 2023 im kanadischen Parlament einem Alt-Ukronazi wie selbstverständlich gehuldigt wurde. Also, muss man auf Deubel komm raus annehmen, dass die Spezies Mensch in zielgerichtet aufsteigender Entwicklungsrichtung unterwegs wäre? Denn, wie gesagt, dafür gibt es nicht einmal einen Schimmer von irgendetwas, was darauf hinweisend wäre. Hingegen für eine absteigende Entwicklungsrichtung gibt es schlagende Beispiele, tagtäglich vom Establishment der Westlichen produziert. Beispielsweise dem Deutschen und genauso von jenen, die diesem irgendwie angehören wollen oder überhaupt glauben, die eigentliche Elite zu sein. Und ob man diese absteigende Entwicklungsrichtung als zielgerichtet verstehen wollte, sozusagen als negativ teleologisch sich ereignend, sei bis auf Weiteres auch weiterhin dahingestellt. Zum Thema dieses Podcasts siehe auch die Hinweise in der Anmerkung 3 im Textfeld zu diesem Podcast.